Ich hatte die einmalige Gelegenheit, Lady Gaga zu interviewen, bei ihr zu Hause. Und wir wurden alle angehalten, es gibt immer strenge Regeln bei diesen Interviews, nicht anfassen, keine Selfies machen und so weiter und so fort. Ich so, alles klar, irgendwie noch die Hände desinfiziert. Und Lady Gaga kam in den Raum, diese wirklich irre Erscheinung, tolle Frau, tolle Aura. Und dann umarmte die mich und es war ein Gefühl aus, oh, wow, wie cool ist das denn? Und um Gottes Willen habe ich jetzt Corona wegen Lady Gaga. Die US-Medien sind natürlich sehr stark aufgerichtet auf entweder sehr linksliberal oder ein sehr rechtskonservatives Publikum. Und es findet sich leider, muss man sagen, kaum etwas in der Mitte. Ich würde auch behaupten, dass die letzten Jahre hat sich da eher so stark verändert wie nie zuvor. Wir machen einen tollen Job, finde ich, im ÖR. Und wir müssen das, glaube ich, einfach auch noch mal ein bisschen besser nicht nur verkaufen, sondern auch leben. Es gab diesen Satz, der Satz hieß, glaube ich, Radio hat eine Zukunft Ü50. Ich bin 41. Und ich höre total gerne Radio.
Willkommen beim DJV Klartext, der Podcast zu Rundfunk- und medienpolitischen Themen mit Christian Arndt.
Heute mit Katharina Wilhelm, bis vor wenigen Wochen Studioleiterin im ARD-Hörfunkstudio Los Angeles. Herzlich willkommen.
Jetzt bist du gerade nach 5 Jahren als Studioleiterin zurückgekommen nach Frankfurt, also quasi den Wechsel von der kalifornischen Millionenmetropole nach Manhattan, von Hollywood nach Bambletown. Wie hast du es bisher kulturell überstanden?
Ganz hervorragend, weil es gibt ja dann doch Sachen, die man vermisst. Und das ist natürlich grüne Soße. Also ich kann nicht anders sagen, ich habe wirklich versucht herauszufinden, ob man die in L.A. irgendwie bekommen kann. Die Antwort ist nein. Und tatsächlich, glaube ich, war ich in der ersten Woche erstmal grüne Soße essen und Äppler trinken, so wie sich das gehört.
Verrätst du auch wo?
Ja, im Lahmen Esel. Oder ist das jetzt hier Werbung und darf man das nicht sagen? Aber es war sehr lecker.
Nee, der Lahme Esel ist super, da war ich auch schon. Ja, in deinem bisherigen Berichtsgebiet hattest du es ja mit der Filmindustrie, mit den Oscars, mit exzentrischen Milliardären und technologischen Innovationen zu tun, die die Welt in rasendem Tempo verändern. Was waren denn so ein paar der größten Highlights, bei denen du zugegen warst, historische Momente, von denen du berichtet hast?
Das ist natürlich so aus 5 Jahren echt so eine undankbare Frage, dass man aus diesem Riesenkosmos was zusammensucht. Das ist natürlich immer verschiedene Sachen, also auch natürlich die kleinen Begegnungen mit den Menschen, aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, es ist auch spannend, auf irgendwie Promis zu treffen, die man sonst nicht treffen würde. Eine Anekdote, die ich total gerne erzähle, ist ja Corona-Pandemie. Wir wussten alle noch nicht so richtig, man musste sich irgendwie die Hände waschen und Abstand halten, aber es war noch nicht der ganz große GAU. Und ich hatte die einmalige Gelegenheit, Lady Gaga zu interviewen. Bei ihr zu Hause. Sie hatte ein neues Album und natürlich waren wir alle sehr aufgeregt. Und ich weiß noch, wie ich da mit anderen Journalisten saß, vor allem internationale Journalisten. Und dann gab es die Einmeldung und Trump verkündete, die Flughäfen werden in 2 Tagen zugemacht und im Prinzip die Welt steht still. Panik kam auf. Ich hatte aber 2 Minuten später mein Interview und wir wurden alle angehalten. Es gibt immer strenge Regeln bei diesen Interviews. Nicht anfassen, keine Selfies machen und so weiter und so fort. Ich so, alles klar, irgendwie noch die Hände desinfiziert. Und Lady Gaga kam in den Raum, diese wirklich irre Erscheinung, tolle Frau, tolle Aura. Und dann umarmte die mich und es war ein Gefühl aus, oh, wow, wie cool ist das denn? Und um Gottes Willen habe ich jetzt Corona wegen Lady Gaga. Es war sehr absurd und das war eine dieser schönen, absurden, verrückten Sachen, die man, glaube ich, dann auch irgendwie nur dort erlebt.
Gab es noch andere Sachen? Weil ich meine, es gibt ja natürlich gab es 100.000 wahrscheinlich, aber ich sag mal so, eine Sache, die in der Berichterstattung hier immer rüberkommt, ist zum einen, in Kalifornien ist so ein easy Lifestyle und alles ist irgendwie, die Leute sind positiv gestimmt und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch Obdachlosigkeit, krasseste Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Kriegst du das im Alltag mit oder hast du darüber auch berichtet?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt wirklich noch auf die letzten Meter noch ein Feature fertig gemacht mit meinem Kollegen vor Ort, Nils Dams. Und da haben wir uns tatsächlich die Westküstenstädte so vorgeknöpft. Also ich war in Portland unter anderem, sehr, sehr liberale Stadt, extrem liberale Drogenpolitik. Die hatten jetzt gerade ein Gesetz verabschiedet, in dem es eigentlich hieß, wir entkriminalisieren alle Drogen. so ähnlich wie in Portugal, dass man eben sagt, ja, auch Heroin und Fentanyl und ähnliches, das wird nicht mehr bestraft in dem Sinne, es sei denn, man dealt. Und wie viele von diesen anderen Städten, auch San Francisco oder L.A., ist es wirklich so die Hochburg der Liberalen. Man hält auch viel von sich, von dieser eben die demokratischen Parteien, die da eben immer wieder ihre Mehrheiten einfangen. Aber das ist total schiefgegangen. Sie mussten das Gesetz jetzt wieder zurücknehmen. Also es wird jetzt tatsächlich wieder zurückgerollt, weil es einfach dieser Stadt nicht gut getan hat. Es gab wirklich große Ausmaße von sehr schlimmer Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, der eben auch oft mit Überdosis geendet hat. Das Problem in sich ist natürlich mal viel, viel komplexer. Und es war ein gefundenes Fressen für die Republikaner zu sagen, seht mal, euer Modell funktioniert nicht. Und wir haben versucht, das so ein bisschen zu analysieren. Die Probleme gibt es eben in Portland, in San Francisco, in L.A. Und leider ist wirklich diese einerseits Glitzerwelt, Hollywood und viel, viel Geld, teure Autos und große Villen. Und davor liegen aber im Prinzip wirklich obdachlose Menschen und sterben vor sich hin. Also es ist wirklich ein ganz harter und schlimmer Kontrast, über den wir auch immer wieder berichtet haben und der einem auch echt zu denken gibt, wohin auch so dieser Turbokapitalismus führt, der eben natürlich auch das Markenzeichen der USA ist.
Jetzt hast du ja schon von einer politischen Vereinnahmung auch speziell durch die Republikaner gesprochen. Alle Liberals, Städte sind ja im Zweifelsfall auch schon Communists und so weiter und so fort und kümmern sich um nichts. Die Leute gehen vor die Hunde. Amerika rollt auf ein riesiges Desaster zu. Das mag ja in Teilen stimmen, besonders was Drogen und Obdachlosigkeit angeht, aber das ist ja jetzt nicht erst in den letzten paar Jahren passiert, ne? Also die Fentanyl-Krise dauert ja schon lange. Wie findet das in den US-Medien statt? Berichten die dort auch so akribisch darüber wie ihr? Und wo sind Parallelen und wo sind vielleicht auch Unterschiede?
Also ich würde sagen, in der Inlandsberichterstattung sind die US-Medien schon auch akribisch. Aber bei den US-Medien muss man natürlich sehr genau schauen, wer dort berichtet. Also auch und für welches Publikum. Die US-Medien sind natürlich sehr stark aufgerichtet auf entweder sehr linksliberal oder ein sehr rechtskonservatives Publikum. Und es findet sich leider, muss man sagen, kaum etwas in der Mitte. Und es ist immer sehr, sehr aufgeladen. Also wenn man jetzt zu CNN oder vor allem MSNBC schaltet, dann finden sich da eben wahnsinnig aufgeregte und aufgeheizte Debatten bei Fox News oder OANN. Das sind ja die Gegenspieler, eben sehr, sehr konservativ, sehr rechtsgerichtet teilweise auch, je nachdem, wo man genau hinguckt, in welche Sendung. Die wiegeln sich natürlich auf und versuchen logischerweise sehr gegen die Demokraten zu argumentieren. Und das finde ich schon ein Problem. Und manchmal geht dann aber auch das Rechercheergebnis meines Erachtens ein bisschen verloren. Irgendwas, was dann in der Mitte steht. Aber natürlich gibt es auch gute Medien, es gibt gute Zeitungen, es gibt die Washington Post, die New York Times. Natürlich alles tolle Kollegen, die auch mit einer wahnsinnig guten Recherche um die Ecke kommen und die man immer noch gut lesen kann und die eben auch über die Inlandsprobleme berichten.
Also für die Großstädte ist das sicherlich absolut korrekt, aber es gibt ja so, sagen wir mal, mittelgroße Städte, in denen es überhaupt keine Tageszeitungen mehr gibt, wie informieren sich die Leute dort? Gibt es da hauptsächlich Online-Medien? Sind das Social Media und mit allem, was dazugehört, also sprich tendenziös, Hate Speech und so weiter? Wie informiert sich der durchschnittliche Kalifornier, wenn er nicht gerade dich hört?
Ja, mich hören die ja sowieso nicht. Wir werden ja vor allem in Deutschland ausgespielt. Also wir haben natürlich, du hast es schon angesprochen, das große Zeitungssterben, große Mediensterben. Nicht nur die kleinen oder mittleren Zeitungen hat das ja betroffen. Wir haben im letzten Jahr ganz viel auch darüber gesprochen, dass auch die großen Medienhäuser abgebaut haben. Ist ein Riesenproblem, hat auch mit dem Nutzungsverhalten natürlich der User zu tun. Und ich sage eben auch wirklich User, weil analog passiert ganz wenig mehr in den USA. Also da spricht man ja schon so vom sogenannten Cord-Cutting, also wenn du eben schon dein Kabel sozusagen durchtrennst und normales analoges Fernsehen spielt keine große Rolle mehr. Man streamt eben. Auch Zeitungen physisch werden seltener gelesen. Es geht eben vor allem ums Tablet, sage ich mal, oder ums Smartphone. Und ich glaube, fast 90% der Amerikaner informieren sich, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, in irgendeiner Form digital. Das kann natürlich auch NPR sein, also das öffentliche Radionetzwerk dort, das dann eben auf einem Smartphone gehört wird. Aber es geht halt vor allem ins Digitale rein. Und um die Frage etwas präziser noch zu beantworten, auch da setzt sich natürlich dieser Trend fort, dass Menschen weniger traditionelle Medien nutzen oder traditionelle Zeitungen, Radio, Fernsehen, sondern sehr stark eben auf Social Media gehen. Und dass natürlich auch dort die Zeitungen, aber auch die TV-Sender und alle sich überlegen müssen, wie sie Bezahlmodelle oder wie sie auch einen Journalismus hinbekommen, der natürlich sehr, sehr kostenlos funktioniert. Und es gibt keine guten Antworten darauf. Es gibt ganz viele Gesetze, die verabschiedet wurden, die aber auch teilweise gar nicht erfolgreich waren. Kleiner Schlenker nach Kanada, ist nicht direkt mein Berichtsgebiet gewesen, aber da hatten wir das Problem, dass ja zum Beispiel Facebook gesagt hat oder Meta, der Konzern dahinter, wir gab da ein Gesetz, das hieß, die müssten im Prinzip Geld zahlen, wenn Artikel veröffentlicht werden über Meta, über zum Beispiel Facebook, Instagram. Und dann hat ja Meta gesagt, dann spielen wir diese Inhalte nicht aus. Und es gab ein Riesenproblem bei den Waldbränden im vergangenen Jahr, weil dann einfach Menschen teilweise gar nicht informiert wurden, wenn die sich eben vor allem über Social Media informiert haben. Da könnte man sagen, ja, die traditionellen Medien, die kann man ja dann wieder nutzen. Aber ich glaube, das Nutzungsverhalten wieder umzuändern, ist sehr, sehr schwer. Und das ist natürlich auch ein Learning als Medienmensch, das man mitnimmt und von dem ich auch glaube, dass das nicht nur in Teilen, sondern auch in großen Teilen hierher kommt.
Jetzt war ja Amerika eigentlich eine ganz große Radionation, ne? Über viele Jahrzehnte. Vor allen Dingen halt über die weiten Strecken. Es hat UKW nicht getragen, also hat man dann Mittelwelle gehört. Das waren ja dann oft also Mono-Musik, aber eben auch Talk-Radio. Teilweise ja auch ultra-rechts-konservativ, gab es ja da so diverse Sendungen, gibt es noch. Dann gibt es aber auch sowas wie Sirius XM. Spielt das noch eine Rolle? Also hat man das im Autoradio und kann man sich dort denn irgendwie auch seriös informieren?
Ja, Sirius XM ist immer noch, glaube ich, in jedem Mietwagen vorhanden. Ich persönlich, ich war dann immer ein bisschen oldschool. Ich habe halt meine NPR-Welle eingestellt, die ich wahnsinnig gerne gehört habe. Ich war bin immer noch ein ganz großer Fan und auch da war schon nicht so oldschool. Und ich höre halt tatsächlich noch Radio, so richtig im so, ich mache das an im Auto und stelle das auch ein in meinem Küchenradio und finde das auch immer noch toll. Es spielt eine Rolle, aber ich glaube, was hatte NPR? Ich glaube, die haben so etwa 49 Millionen so an Audience, wie sie es immer sagen, die sie erreichen. Bei, ich glaube, ungefähr 330 Millionen Amerikanern kann man sich ausrechnen, das ist nicht die Mehrheit, die sie erreichen. Ich glaube, ganz viel geht eben auch an private Sender, Popradio und natürlich das Thema Podcast, bei dem natürlich auch NPR mitmischt. Aber ja, also die Informationssendung, die man eben vor allem in diesem NPR-Netzwerk findet. Ich finde persönlich, könnten ein paar mehr Leute erreichen, weil ich die sehr, sehr gut finde. Aber sie erreichen eben ihr Publikum nicht mehr ganz so stark. Mussten ja auch sehr, sehr abbauen beim Personal und haben halt immer mehr Probleme, auch Leute zu finden, die dafür zahlen wollen. NPR ist ja anders finanziert als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das muss man ja immer wieder für die es nicht wissen, erklären. Wir haben natürlich unsere Gebühren, die Haushaltsabgabe. Und dort ist es eben so, die bekommen einen kleinen, sehr, sehr kleinen Teil über den Staat. Aber wirklich nur verschwindend gering, muss man sagen. Ein bisschen öffentliche Gelder. Und dann geht es aber ganz krass um Sponsoren, die sie finden müssen. Und dann gibt es immer diese berühmten Drives, also wo man dann im Auto sitzt und dann wollen sie Spenden haben und man muss anrufen und dann doch seine vielleicht monatliche Spende erhöhen oder eine Einmalspende leisten, damit sie ihr Programm stemmen können. Das ist, und da gibt es eben immer weniger Menschen, weil auch die Amerikaner die Inflation spüren und auch weniger bereit sind, Geld auszugeben. Ne? Vor allem, wenn man konkurriert mit all den Streamingdiensten, die man ja noch haben möchte, mit Netflix, Amazon und Co.
Also das heißt ja dann bei denen auch gerne Bagathlon, also Battle-Marathon. Und ich kann das nur bestätigen, ich bin auch großer NPR-Fan, NPR-Politics-Podcast zum Beispiel oder Tiny Desk-Concerts. Also das ist ja teilweise auch schon popkulturell sicherlich eher so für Checker, sage ich jetzt mal, ne? Aber es ist ein tolles Angebot, das mit sehr schmalem Taler finanziert werden muss. Jetzt hast du eigentlich die nächste Frage schon vorweggenommen, dass es eben dort keinen öffentlich-rechtlichen oder starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, obwohl es ja National Public Radio heißt oder auch Public Broadcast System dann fürs Fernsehen. Was können wir trotzdem, oder denn trotzdem jetzt nicht, aber was könnten wir journalistisch von den Amerikanern lernen und was sollten wir auf gar keinen Fall übernehmen aus deiner Sicht?
Also diese Drives können wir auf gar keinen Fall übernehmen. Ich glaube, wenn man dem Deutschen dann auch noch zumutet, so einen ganzen Tag lang, bitte gebt uns Geld. Ich glaube, also das wäre nicht gut. So sind die Deutschen aber auch nicht eingestellt. In den USA muss man mal sagen, die Spendenkultur ist eine ganz andere. Da gibt man dann eben auch so ein bisschen mehr im Blut sozusagen der Amerikaner drin. Ich glaube aber, man kann auch Sachen lernen. Und was ich toll finde und was ich glaube, dass NPR immer noch gut macht und oder die verschiedenen Anstalten, die dann produzieren, ich finde immer noch, dass die starke Sendungen schaffen. Und mit starken Moderatoren, die auch sehr gebrandet sind. Also ich habe mich, keine Ahnung, also ich habe immer Marketplace geliebt. Ne? Ich bin vielleicht nicht der größte Wirtschaftsfan, aber das war eine Sendung, die mir Wirtschaft in den USA und weltweit unglaublich gut, aber mit einer großen Leichtigkeit erklärt hat. Der Host, Kai Ristel, ich bin sein größter Fan, glaube ich. Ich habe immer gedacht, wie schafft er das, mir das so locker, easy, mit einem Lächeln auf den Lippen zu erklären, wie gerade unsere Wirtschaft aussieht. Und ich war völlig begeistert. Ich glaube, das sind gute Ideen und auch die Erkenntnis dahinter, dass wir eben auch Persönlichkeiten, Personality brauchen, vor allem im Radio, die uns sowas erklären. Ich glaube, das kann man mitnehmen und auch weniger Angst vor Kooperationen. Ein Podcast, der ja aber auch im linearen Radio läuft, der wahnsinnig erfolgreich ist und die, glaube ich, jeder Volontär im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon gehört hat, ist ja The Daily. Kennt natürlich jeder, auch ein toller Host, sehr, sehr markant mit der Stimme und seiner Interviewführung. Aber auch da finde ich toll, dass es da keine Berührungsängste gibt. Klar, das ist auch schwierig, aber da hat man es geschafft. Und ich glaube, das ist aber ein Erfolg, der auch auf beide Marken einzielt. Weißt du, auf die New York Times als tolle Rechercheredaktion. Aber dann ist es wieder ein Produkt, was ich auch in meinem örtlichen, lokalen NPR-Sender gehört habe. Mhm. Und für mich hat das so funktioniert, dass ich wirklich beide Marken gestärkt gesehen habe. Und das fand ich total beeindruckend. Mhm.
My name is Michael Paparo, this is The Daily. Und er wechselt sich ja auch ab jetzt mit einem weiblichen Host, ne? Sabrina Tavernese, glaube ich, heißt sie. Also bin ich auch, wie du hörst, ich bin auch Fan. Jetzt bist du wieder zurück in Frankfurt, den Kulturschock hast du einigermaßen überstanden, die grüne Soße schon verkostet und den Äppler auch. Ich weiß gar nicht, ob es heute Apfelwein gibt auch bei unserem Fest, vielleicht.
Vielleicht.
Wir werden sehen. Du hast ja schon als Volontärin Themenbereiche wie Politik, Hessen und Umwelt beackert. Kannst du schon sagen, was sich jetzt in den 5 Jahren verändert hat, seit du weg warst? Du warst ja immer mal wieder hier, aber also du hast jetzt das Privileg, aus der Distanz geguckt zu haben und jetzt das sozusagen zu vergleichen. Gibt es so krasse Sachen, die sich verändert haben in der Zeit?
Also auf den HR bezogen? Ja, also ich bin seit 2009, glaube ich, im HR, da habe ich angefangen zu volontieren und ich würde auch behaupten, dass die letzten Jahre hat sich der HR so stark verändert wie nie zuvor. Ich hatte eine Redaktion, in der ich vorher gearbeitet habe, die Politikredaktion, die gibt es einfach nicht mehr, wie viele andere Redaktionen. Das ist jetzt erstmal gar nichts Schlechtes, weil Veränderung ist ja auch wichtig. Und wie ich es ja auch schon vorher gesagt habe, ist das Nutzungsverhalten ändert sich. Und wir müssen uns anpassen. Insofern finde ich das erstmal alles gut, dass hier auch mal Sachen wirklich durcheinander geworfen wurden und auch neu gedacht wurden. Für mich ist wirklich die größte Herausforderung, diese neuen Strukturen zu lernen und auch eine neue Sprache zu lernen, mit der wir, glaube ich, auch miteinander jetzt umgehen hier. Da geht es wirklich auch viel stärker um zu gucken, welche Zielgruppen wollen wir erreichen und wie verkaufen wir das untereinander. Das ist auch eben mit neuer Sprache oder neuem Vokabular verbunden, das mir aber noch ein bisschen fremd ist, interessanterweise. Und ich glaube, das ist mein größtes, jetzt bei meinem englischen Learning für die nächsten Wochen, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite machen wir natürlich immer noch Inhalte hier und daran ändert sich natürlich nichts, dass wir immer noch versuchen, sehr, sehr gute Inhalte hier zu produzieren, HR. Und was sich auch nicht geändert hat, sind die tollen Kollegen, auf die ich mich jetzt auch wirklich gefreut habe. Aber ansonsten, ja, du erwischst mich hier an Tag 4 im HR. Also mal gucken, ich muss es noch so ein bisschen wirken lassen.
Aber du weißt schon ungefähr, was du jetzt machen wirst.
Ja, also es gibt unterschiedliche Aufgaben. Ich bin unter anderem für die Betreuung bei den Auslandsstudios mit zuständig. Ich bin bei ARD aktuell, also Zulieferung für Tagesschau, Tagesthemen, MoMA, MIMA. Und es gibt ein Themen Klima, für die ich auch arbeiten darf. Aber wie gesagt, ich bin an Tag 4 und ich war noch nicht in all diesen Redaktionen. Insofern bleibt es echt spannend.
Hast du denn die Veränderungen, haben wir ja schon angesprochen, aber hast du denn auch verfolgen können, wie der politische Druck seit der RBB/Schlesinger-Affäre vor mittlerweile jetzt, glaube ich, 2 Jahren, der hat ja nochmal wahnsinnig viel durcheinander geschüttelt und hat auch, finde ich, zu Überreaktionen in der Politik wie auch in der Gesellschaft geführt, unter denen wir ein Stück weit jetzt auch leiden. Also ich sag mal so, man hat das Gefühl, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird so ein bisschen, man will den so ein bisschen vor sich hertreiben, ohne aber ein ganz klares Ziel vor Augen zu haben. Also da gibt es ein Stichwort Beitragsstabilität, dann gibt es natürlich, es muss effizienter werden, es dürfen nicht mehr ARD und ZDF, sollen nicht mehr so viel Sport machen oder sie sollen nicht gleichzeitig zum CDU-Parteitag oder wie auch immer. Und dann ist noch der große Vorwurf der Kritiker, der Meinungskorridor, der sei bei uns zu schmal, also wir wären ja sowieso alle linksgrün versifft. Wie hast du das von dort aus wahrgenommen und kannst du es verstehen oder hast du vielleicht auch ein Rezept für uns, wie wir dem ein bisschen trotzen können?
Also manche Themen sind ja auch nicht neu. Und ich weiß noch, als ich gegangen bin, hatten wir ein tolles Projekt bei hr-info, das hieß Besser streiten, weil wir nämlich genau deswegen gesagt haben, wir müssen es unbedingt öffnen. Und würde jetzt erstmal sagen, dass diese Themen hier ja schon gesehen werden. Also wir sind sehr selbstkritisch, sonst wären wir auch keine Journalisten, glaube ich. Und gerade das Thema Meinungsvielfalt ist was, was uns eher sehr, sehr umtreibt. Und das, glaube ich, kann das immer besser machen. Aber es ist etwas, was ich schon sehe, was angepackt wird mit unterschiedlichen Ideen und Aktionen. Da mache ich mir gar nicht so Sorgen. Das sind natürlich auch Vorwürfe, die auch gerne von entweder politischen Parteien, jetzt vor allem die AfD, an uns gerichtet werden, die sehr scharf und der natürlich sehr scharf Kritiker sind. Aber das ist ein Lied, was sie auch schon lange singen. Und da weiß ich auch nicht immer, ob man da so mittanzen muss. Weil ich sehe schon, dass da viel getan wird, aber natürlich haben wir ein großes Problem und auch da natürlich Stichwort Landtagswahlen und Ansagen an, brauchen wir überhaupt noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, können wir Rundfunkstaatsverträge vielleicht auflösen, sehe ich uns schon sehr unter Druck. Ich habe da leider kein Rezept für, außer dass ich glaube, dass wir uns immer auf unsere Stärken besinnen müssen, nämlich gut und qualitativ hochwertig zu arbeiten, dass wir das machen sollten, was wir eben tun. Mhm. Und auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir ein gutes Rezept, wie wir ein bisschen, ich mache nochmal ein englisches Wort, likable vielleicht werden. Weil was ich vorhin vergessen habe, ist, was ich auch gut finde an NPR oder was ich da sehr stark wahrgenommen habe, ist auch ein gewisser Stolz. Also ich habe mir auch so eine Toteback gekauft, da stand dann mein NPR-Sender drauf und man läuft auch da mit einem T-Shirt rum, man findet das gut, ich fand das auch gut, ich fand die Inhalte gut und er konnte mich total damit identifizieren, dass hier jemand mit einem ARD-Pulli rumrennt, das machen schon auch Leute, aber dass man dann so stolz drauf ist, ich weiß es nicht, ich glaube, da könnten wir noch ein bisschen nacharbeiten, an Marken zu arbeiten, auf die wir stolz sind, mit denen wir uns gerne identifizieren, die Maus ist natürlich immer toll, aber wir brauchen vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Und da, glaube ich, ist so ein bisschen Mut und Freude auch gefragt, ne, dass wir auch das sehen. Und wir machen einen tollen Job, finde ich, im ÖR. Und wir müssen das, glaube ich, einfach auch noch mal ein bisschen besser nicht nur verkaufen, sondern auch leben.
Ich will jetzt noch mal ein bisschen in ein kritischeres Gebiet vorstoßen. Es ist ja jetzt gerade im HR vor kurzem eine sogenannte Radiostrategie verkündet worden, die letzten Endes besagt, dass wir 2032 womöglich nur noch 3 eigenproduzierte Hörfunkwellen haben. Im Moment haben wir noch 6. Jetzt kann man natürlich daraus zweierlei Schlüsse ziehen. Zum einen kann man sagen, ja, es ist viel zu viel und teilweise überlappen die sich auch von der Zielgruppe her und es ist viel zu teuer und viel zu aufwendig. Aber es besteht natürlich andererseits auch die Gefahr, wenn ich dann sage, ich habe nur noch 3 Hörfunkwellen, dass dann die Gesellschaft und die Politik nicht mehr nur Beitragsstabilität von uns fordert, sondern wie es in der Schweiz passiert ist, dass sie sagt, ja, dann wollen wir auch nur noch die Hälfte bezahlen. Also wie stehst du zum Medium Radio und wo denkst du, können wir vielleicht noch mehr machen? Likeable hast du schon gesagt. Du hast gesagt, du hast sozusagen auch als Werbefigur für deinen Sender gestanden. Was können wir denn tun, um das Radio als Medium im öffentlich-rechtlichen Kontext am Leben zu erhalten? Weil einige Leute scheinen zu glauben, es ist eigentlich schon so gut wie tot. Was aber eben nicht stimmt. Die Zahlen sagen was anderes.
Mhm. Ja, also mich hat es ja in der Ferne erreicht, auch erst mal geschockt, wenngleich das irgendwas ist, was ja, glaube ich, schon lange wahr wird, dass 6 Hörfunkwellen für ein HR viel sind. ich, ehrlich gesagt, ich kam jetzt erstmal von der Seite, in der ich gedacht habe, oh Gott, die armen Mitarbeiter. Ich habe sehr mitgefühlt, weil wir fahren ja hier schon einen langen Sparkurs. Und ich glaube, das war einfach ein wahnsinniger Dämpfer. Und das Gefühl von, oh, Berner vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht. Und hat Radio überhaupt noch eine Zukunft? Das darf man nicht unterschätzen. Das macht auch viel mit einem, wenn man da arbeitet. Ich finde es auch schlecht. Und ich glaube, es gab diesen Satz, ich weiß gar nicht, ob das auch in Papier nach außen immer kommuniziert wurde. Der Satz hieß, glaube ich, Radio hat eine Zukunft Ü50. Ich bin 41 und ich höre total gerne Radio. Und mich hat, also ich bin mir sicher, natürlich sind das auch Marktforschung und das hat auch alles eine Grundlage, auf denen das jetzt irgendwie verkündet wurde. Aber ich habe mich da nicht mehr so gesehen gefühlt, weil ich finde Radio schon ein wichtiges Medium und ich mag jetzt Radio vielleicht nicht mehr so stark in meinem Küchenradio hören, aber ich lege es mir halt morgens auf meine AirPods und höre es halt auf dem Weg in den Sender. Höre ich halt H-Info. Ich nutze es dann halt eben zeitgemäß, nämlich eben digital. Und ich glaube, das kann man auch weiterhin wunderbar tun. Und wie wir auch sehen, ist ja auch die Benutzung von Podcasts etwas. Es gibt natürlich 1 Million Podcasts. Und wenn die mal alle braucht, weiß man auch nicht. Aber Menschen wollen ja auch was hören. Und was qualitativ Gutes hören. Also ich glaube nicht, dass Radio abgesägt ist. Und es wird immer noch Menschen geben, die das auch wirklich analog hören. Aber wie gesagt, auch Digitalradio wird genutzt. Ich finde auch, also um es kurz zu machen, ich finde die Aussage auch ein bisschen betrüblich. Ich verstehe, dass der HR sich ein bisschen stärker konzentrieren muss, einfach aufgrund der Ausgaben, aber ich sehe es auch ähnlich. Man muss natürlich dann gucken, dass man sich selber die Grundlage nicht so wegfrisst. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir da auf noch einen guten Kurs kommen und ich hoffe auch, dass die Erkenntnis da ist, dass Radio auch was U40 sein könnte sogar. Ja, oder zumindest U50, weil das sehe ich schon, dass Leute in meinem Alter auch gerne sich informieren, auch gerne über Audioinhalte.
Ich glaube auch, dass man einen Riesenfehler macht, wenn man den Leuten sozusagen erklären will, was ihnen gefällt. Das wechselt bei mir ja auch von Tag zu Tag. Also ich höre wahnsinnig viele Podcasts und da scheinen wir ganz ähnliche Präferenzen zu haben. Also viel, viel amerikanische Sachen, unabgesprochen. Und genauso höre ich aber eben wie du auch HR Info. Ich höre auch die Konkurrenz von Deutschlandfunk ganz gerne. Ich höre vieles on demand und manches aber eben auch linear. Und ich finde auch immer noch geil, wenn endlich mal wieder ein neuer Tatort kommt, dann setze ich mich auch am Sonntagabend nochmal vor den Fernseher hin. Nicht mehr so oft wie früher, aber ich tue es noch. Und die Frage ist, ist es legitim, nur im Hinblick auf vermeintliche jüngere Zielgruppen, von denen man glaubt, erschlossen zu haben, was die wollen könnten, dann Zielgruppen, die man schon hat, halt krass abzusägen oder vor den Kopf zu stoßen. Und das ist, die Frage musst du jetzt nicht beantworten, die kannst du natürlich gerne und das hast du ja ein Stück weit auch schon getan, aber das finde ich eine ganz schwierige Herangehensweise. Ich verstehe natürlich auch, die Mittel sind endlich, die Zahl der Leute, die es machen können, auch, aber gerade auf dem Gebiet Podcast, finde ich, könnten wir mehr tun, ja.
Ich glaube auch. Also na klar muss man eben gucken, 13 bis, ich weiß nicht, 25-Jährige erreicht man halt vielleicht mit dem klassischen Medium nicht mehr, aber die werden auch älter und die wollen das dann aber vielleicht mit 35 dann wieder. Ich weiß nicht, ob man sich da so komplett entfremdet irgendwann. Ich weiß es nicht. Aber natürlich, ich sehe das auch so, natürlich brauchst du gute digitale Inhalte auch auf Social-Media-Kanälen und da tun die Kollegen ja von Funk und auch natürlich von den großen ARD-Marken auch viel für, dass man da erreichbar bleibt. Es bleibt halt eine mega krasse Herausforderung. Aber ich hoffe, dass wir Radio auf jeden Fall auch noch mitschleppen, auch noch ins nächste Jahrtausend. Das ist eine hervorragende Erfindung. Ich finde Radio, wie gesagt, immer noch selber ganz toll. Es wäre auch sonst echt verrückt, diesen Job sonst zu machen.
Und vielleicht, Full Disclosure, der Tag, an dem wir sprechen heute, ist der 20. Geburtstag
von H-Info, ja, natürlich.
Möchtest du gratulieren? Nee,
habe ich schon. Ah, ich habe da schon
richtig
gratuliert bei Herrn H-Info. Genau. Das ist doch toll. Das ja. Ist toll und ich arbeite auch immer noch gerne fürs Radio und das wird sich hoffentlich auch nicht ändern.
Letzte Frage, Stichwort Zukunft, KI, AI in USA, Artificial Intelligence, ein Gebiet, auf dem die USA wirklich im Galopp voranpreschen, auch wenn große AI-Gurus zwischendurch schon davor gewarnt haben, dass es auch genauso gut sein könnte, dass KI das Ende der Welt herbeiführt. Wir wissen es nicht genau. Machen wir mal kurz Pause, dann hat man es aber relativ schnell hat man dann nichts mehr davon gehört, von dieser Warnung. Wo geht's lang in den USA und ist diese Mischung aus Faszination und Skepsis, mit der wir da drauf gucken, ist das eine gesunde Einstellung oder sollten wir ein bisschen enthusiastischer sein und das embracen, wie man jetzt so neudeutsch sagen könnte?
Boah, das ist wirklich ein ganz schwer, ich sehe schon die Briefe, die kommen jetzt nach diesem Podcast. Also ich glaube schon, dass man gut daran tut, das auch kritisch zu sehen. Denn die USA haben ganz andere Datenschutzgesetze und haben ganz große Lücken. Wir haben im vergangenen Jahr ganz, ganz viel über die Streiks in der Filmbranche berichtet, die berechtigterweise Angst hatten. Und wir sehen ja auch, es gibt viele Klagen von vor allem Kunstschaffenden, die gesagt haben, die KI liest hier meine Texte aus oder meine, man sagt dort Likeness, mein Abbild wurde da geklaut und dann werden die irgendwie digital zusammengeburkst und ich habe nichts davon als Autor oder als Schauspieler oder als Synchronsprecher. Das ist ein großes Problem und vor allem ein Problem in den USA, wie gesagt, weil da Privatsphäre und datenschutzrechtlich einfach noch große Lücken sind. In Deutschland, der EU, ist das ja alles viel strenger geregelt. Aber die Firmen, die das natürlich nach vorne bringen, die sitzen größtenteils in den USA. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, auch kritisch auseinandersetzen. Auf der anderen Seite, warum sitzen die alle in den USA? Weil die dort mehr Freiheiten haben, weil dort das Geld sitzt, Geldgeber sitzen. Und wir haben dann auch wiederum das Nachsehen, weil wir KI natürlich auch als großes Wirtschaftsprodukt irgendwie brauchen. Also es ist schwierig. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versucht, sich über KI gut zu informieren, dass man auch nicht sagt, um Gottes Willen, das hat nichts mit mir zu tun. Es wird mit uns allen etwas zu tun haben in der Zukunft. Besser ist das, dass man versucht, up-to-date zu bleiben. Ich finde trotzdem, dass man durchaus kritisch bleiben darf, wie viel man über KI steuert oder auch Jobs killen lässt. Es gab so einen wunderbaren Ausspruch, den ich jetzt nicht mehr ganz gut zusammenbekomme. Ein Tweet von einem Künstler, der sagte, ja, aber jetzt macht KI quasi die Kreativarbeit. Malt Bilder oder macht Filme. War das nicht eigentlich so gemeint, also ich übersetze sehr frei, dass KI eigentlich mir mit den langweiligen Alltagsaufgaben helfen soll? Wieso kann denn KI nicht meine Spülmaschine ausräumen, so ungefähr? Oder mein Bett machen, damit ich dann Zeit habe, diese schönen Dinge des Lebens zu tun? Also was natürlich dahinter steckt, ist diese Absurdität, dass wir uns eigentlich das wegnehmen lassen, gerade im Kreativbereich, was uns Menschen ja so ausmacht. Ich bin total gespannt, wo es da hingeht. Ich glaube, da gibt es auch einen großen Backlash nochmal irgendwann, wenn übertrieben wird. Den gab es auch vereinzelt schon in Hollywood. Trotzdem darf man sich auch kreativ austoben und KI kann auch sehr, sehr stark helfen, wenn man, glaube ich, diesen kritischen Blick nicht ganz verliert.
Und speziell jetzt auf den journalistischen Bereich runtergebrochen, also kannst du dir vorstellen, also jetzt nicht vielleicht ein Interview mit einer KI zu machen, wobei es diese Experimente ja auch schon gegeben hat. Also sprich, kannst du dir vorstellen, dass es in deinem journalistischen Alltag in naher Zukunft Situationen gibt, in denen du mit ChatGPT oder gut, Midjourney wäre dann eher im Bildbereich, arbeiten wirst? Und wenn ja, wo sind die Fallstricke? Oder ist das noch zu früh?
Also ich meine, letzten Endes arbeiten ganz viele von uns und ich arbeite auch, wenn man so will, mit KI. KI stellt man sich mal so ein bisschen, glaube ich, jetzt als Roboter vor. Wenn ich zum Beispiel Texte transkribieren lasse, ich habe ein langes Interview von, was weiß ich, einer Stunde, dann jage ich das auch über so eine Spracherkennungssoftware, um mir das runterschreiben zu lassen. Das hilft mir. Das hilft mir im Job. Und das sind, finde ich, tolle Tools. Und klar kann man auch, also wir haben ja auch diverse KI-Features schon gemacht. Natürlich experimentieren wir dann auch rum und sagen, okay, wir haben kein gutes Bild dafür, aber für diesen Podcast brauchen wir noch irgendwie was Griffiges. Dann mache ich mir mit Midjourney natürlich ein lustiges Bild. Und das macht auch Spaß. Und das ist auch toll. Ich glaube, Fallstricke gibt es halt, wenn man wirklich Menschen Menschen ersetzt. Da sehen wir die ersten Experimente ja auch hier in Deutschland mit KI-Radiomoderatoren. Ich weiß, in Los Angeles sollte ein Sender starten, auch mit einem KI-Host. Zumindest in meiner Zeit war das nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, ob es einfach länger gedauert hat. Ich habe immer noch total gespannt drauf gewartet und warte immer noch drauf, mir das mal anzugucken. glaube, das wird dann halt schwierig. Es wird aber sicherlich auch die Nerds geben, die sagen, das finde ich total super. Und ich und auch die Erwartungshaltung haben, dass eine KI irgendwie unabhängiger oder über allen Dingen schwebt, weil es ist ja Technik. Nur da darf man sich nicht so blenden lassen. Also ich glaube, es gibt diese Einstellung von wegen, die kann dann alles besser. Aber KI ist mit uns gefüttert, mit unserer Historie und mit unseren Vorstellungen und mit unserem, nochmal, ein Bias, wie man so schön sagt in den USA, aber einfach mit unseren, ja, mit allem, was wir über diese Welt wissen oder das Gefühl haben, was wichtig ist und wir auch so und so bewerten. Und deswegen ist eine KI nie unabhängig. Das wird nicht passieren. Und das müssen wir uns eben auch wieder bewusst machen.
Ja, schönes Schlusswort. Wir könnten uns also noch ein bisschen mehr auf unsere MI verlassen, auf unsere menschliche Intelligenz, sofern vorhanden. Vielen Dank, Katharina Wilhelm. Das war DJV Klartext Folge 10, also auch so eine Art runder Geburtstag. Vielen Dank, dass du hier warst. Und wir gehen jetzt aufs Sommerfest, oder?
Absolut. Sommerfest HR. Juhu.
Alles klar, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch gerne auch in die anderen Episoden rein. Wenn ihr Fragen habt oder ein Thema vorschlagen möchtet, dann schreibt an djvimhr@hr.de. Mehr dazu unter www.djv-hessen.de. Die Fragen stellte Christian Arndt, Intro, Outro und Rubriken gesprochen von Ingrid Elsigey, Musik Scott Holmes.